was ich jetzt persönlich und für unser Institut als Maßgabe habe, ist, dass jeder Patient oder Patientin eine KT-Zelle erhalten kann, soweit er körperlich in der Lage ist, einen Intensivaufenthalt zu bewältigen.
Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Professor Dimitris Mugiakakos, den ich heute zu einem der innovativsten Themen der modernen Medizin befragen kann, nämlich zur Thematik der chimären Antigenrezeptor-T-Zellen, allgemein auch als KT-Zellen bekannt, denen man zutraut, eine neue therapeutische Epoche in der Medizin einzuleiten. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte. Und zusammen mit meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen der klinischen Neurologie. Unser heutiger Gast, Professor Mugiakakos, ist Direktor der Universitätsklinik für Hämatologie, Onkologie und Zelltherapie am Universitätsklinikum Magdeburg der Otto-von-Guericke-Universität und zählt, das kann man, glaube ich, zu Recht sagen, zu den Pionieren beim Einsatz der KT-Zellen bei Therapie von Autoimmunerkrankungen. Professor Mugiakakos hat in Hannover Medizin studiert und seine Assistenzarztzeit in der Hämatologie-Onkologie der Universitäten Freiburg und Regensburg verbracht. Nach einer Postdoc-Zeit am Cancer Center des Karolinska-Instituts in Stockholm wechselte er im Jahr 2011 an die Hämatologie des Universitätsklinikums Erlangen, wo er sich im Jahr 2013 habilitiert hat. In enger Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Rheumatologie des Universitätsklinikums Erlangen wurden hier die erstmals aus der Onkologie bekannten KT-Zellen bei einer jungen Frau mit Lupus erythematodes erfolgreich eingesetzt. Der im Jahr 2021 im New England Journal of Medicine publizierte Fall fand damals viel Beachtung und stellt den Auftakt zur Verwendung dieser Methode bei Autoimmunerkrankungen in Deutschland dar. In diesem Themenfeld bekommen KT-Zellen derzeit eine große Aufmerksamkeit. Daher ist es großartig, dass ich mich heute mit Professor Mugiakakos als ausgewiesenem Experten auf diesem Gebiet austauschen kann. Zum einen natürlich über das Potenzial dieser neuen Technologie, zum anderen über die Risiken, die mit dem Einsatz von KT-Zellen verbunden sind. Ja, lieber Herr Mugiakakos, herzlich willkommen. Ist total schön, dass Sie da sind, heute zur Verfügung stehen für den Podcast.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr.
Ja, wir wollen ja heute über KT-Zellen sprechen. Die sind ja in aller Munde, gibt ja kaum irgendwie Zeitungen, wo man das im Moment im medizinischen Sektor nicht liest. Aber es wäre wahrscheinlich gut, wenn man nochmal sagen würde, was das überhaupt ist, so eine KT-Zelle.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Momentan sind KT-Zellen sehr en vogue. Auch nicht zu Unrecht, muss man sagen. KT-Zelle an sich beschreibt eine biosynthetisch hergestellte Zelle. Der Name CAR leitet sich von der Begrifflichkeit Chimäre Antigenrezeptor ab. Mhm. Und Chimäre aus dem Grunde, weil das ein Rezeptor ist, den es so in der Natur nicht gibt. Der wird zusammengesetzt aus Bestandteilen von Antikörpern und dem T-Zellrezeptor. Und der große Vorteil dieses CARs ist, dass er an eine Zielzelle binden kann und eine T-Zelle aktivieren kann, ohne dass die Zielzelle, idealerweise die Tumorzelle in der Krebstherapie, ihr Antigen selbst präsentieren muss über diesen komplexen Apparat der Antigenpräsentation. Und das ist natürlich sehr gut, weil diese Schäden oder Operationen in der Antigenpräsentation ja ein beliebtes Werkzeug sind für Tumorzellen, sich der immunologischen Kontrolle zu entziehen. Mhm.
Das heißt aber, dass man schon Zellen natürlich von dem Patienten irgendwie gewinnen muss. Wie kommt man an diese KT-Zellen? Wie funktioniert das?
Also der aktuelle Stand ist, dass wir kommerziell und in Großteil der Studien autologe Präparate einsetzen, so wie Sie das gesagt haben. Das heißt, wir entnehmen den Patienten und Patientinnen Zellen aus dem peripheren Blut, nicht unähnlich einer Blutspende. Mhm. Das ist jetzt kein stark invasiver Prozess. Und aus diesen Zellen, den Lymphozyten, die angereichert und aktiviert werden, werden die KT-Zellen hergestellt. Dazu muss man natürlich das Konstrukt in die Zelle bringen. Das geschieht zurzeit über einen viralen Gentransfer. Mhm. Das sind Lenti- oder Retroviren. In der Forschung, aber auch in der präklinischen Evaluation gibt es auch mittlerweile virusfreie Ansätze. Mhm. Und ich denke, das wird nicht sehr lange dauern, bis wir solche Produkte dann auch in der Klinik einsetzen werden.
Also das heißt, man braucht schon Industriesupport im Moment dafür oder kann man das auch, also wahrscheinlich haben Sie das in Instituten ja vorher auch selber gemacht irgendwie, aber mittlerweile läuft es über Industriesupport, dass die Zellen transfiziert werden oder transduziert werden?
Also es gibt beide Möglichkeiten. Man kann sogenannte Point-of-Care-Units etablieren, und vorhalten als Universitätsklinikum, oder man kann natürlich auch auf industrielle Partner zurückgreifen, beziehungsweise sind die kommerziellen Produkte natürlich durch die Industrie bereitgestellt. Das ist ein hochregulierter Prozess, der die entsprechenden Ressourcen braucht. Deswegen gibt es ja auch nicht so viele Zentren in Deutschland, die das auf einem so hohen Niveau betreiben, dass sie auch wirklich Produkte herstellen können als Universität für Studien oder auch für Heilversuche.
Ja, jetzt ist es ja so, also die Zellen, die man herstellt. Ich habe gehört, in der Onkologie wird vorher auch, also letztlich eine Chemotherapie gegeben, um Lymphozyten zu depletieren. Mhm. Ist das richtig?
Genau, das ist die Lymphodepletion, die einer KT-Zelltherapie vorangeht.
Warum macht man das?
Also primär ist jetzt nicht das Ziel, den Tumor zu bekämpfen, sondern tatsächlich ist das Ziel, Raum zu schaffen. Mhm. Man bereitet den Körper des Patienten, der Patientin auf die Infusion mit dem Zellprodukt vor. Lymphozyten, wie Sie gesagt haben, werden depletiert. Es werden als Kompensation dafür viele Botenstoffe freigesetzt. Das heißt, die Zellen, die wir infundieren, treffen auf leeren Raum und vielen Botenstoffe. Das ist eine ideale Basis für diese Zellen, rasch zu wachsen. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass sie rasch wachsen. Eine recht zügige Biodistribution in die verschiedenen Compartments des Körpers stattfindet, um residuelle oder auch manifeste Tumormanifestationen zu bekämpfen.
Wie ist denn dann das Schicksal von so einer KT-Zelle? Also Sie machen vorher, bereiten den Raum vor durch die Chemotherapie, dann werden letztlich diese Zellen angereichert, infundiert. Und was passiert dann mit denen? Also Sie suchen Ihre Targets, aber tun die auch eine klonale Expansion oder wie verhalten die sich im Körper?
Die Zellen expandieren tatsächlich sehr rasch. Das passiert in der Regel in den ersten 10 Tagen. Da hat man je nach Konstrukt, je nach Beschaffenheit des Zellproduktes, Vortherapie des Patienten und all diese Dinge einen unterschiedlich stark geeiterten Peak der Zellexpansion. Und was man auch feststellt, ist, sobald die Antigenlast abnimmt, das heißt, diese Zellen erfolgreich ihr Ziel bewältigt haben und den Großteil des Tumors, idealerweise den gesamten Tumor beseitigt haben, sieht man auch eine Kontraktion der Population. Das heißt, die Zellen gehen weg, aber wir können in den Tumorpatienten zumindest Zellen bis über 10 Jahre nach Infusion nachweisen.
Boah, ja, das ist ja Wahnsinn. Und man hat da keine Sorge, dass die irgendwie dann ihr Eigenleben entwickeln, weil immerhin sind sie ja auch virustransfiziert oder transduziert. Ist das ein Thema oder?
Das ist ein sehr aktuelles Thema. Wir klären immer auf, dass es theoretisch dazu kommen kann, dass es zu einer Insertion dieses Vektors kommt, die dann eine Mutation auslöst, die gegebenenfalls malign ist. Das war bisher immer so, dass das Bestandteil der Aufklärung war. Jetzt gibt es tatsächlich die vereinzelten und wenigen Fälle, die dokumentiert sind, wo es zu einer sekundären malignen Erkrankung kam, wo, das muss man natürlich einschränkend sagen, ein Vektor nachgewiesen werden konnte, also das Transkript im Lymphdrüsenkrebs, der entstand. Aber es ist eine kleine Zahl bisher und das muss man jetzt erstmal intensiv beforschen. Also wir müssen jetzt zurückgehen und gucken, ob diese kleine Zahl irgendeinem Bias hinterlegen war, ob das ein Reporting-Fehler sein kann, dass wir einfach das nicht ausreichend gemeldet haben, ob diese kleine Zahl irgendwie statistisch in irgendeiner Form eine Signifikanz hat. Denn man muss auch einschränkend sagen, dass die Patienten und Patienten, die wir bisher behandelt haben mit einem Lymphdrüsenkrebs, per se ohne KT-Zelle ein höheres Risiko für A, eine sekundäre maligne Erkrankung haben, klar, und B, auch für ein T-Zell-Lymphom. Ja. Und vielleicht haben wir auch diese Patienten und Patienten gar nicht gesehen in der Vergangenheit, weil sie vorher an ihrer Grunderkrankung gestorben waren, weil wir die KT-Zellen nicht zur Verfügung hatten.
Guter Punkt, ja. Ich meine, die Frage wäre auch andersrum. Ich meine, wenn die tatsächlich so lange persistieren, haben die die Chance, nochmal auch sozusagen Immunüberwachung dann durchzuführen und sich zu reaktivieren? Weiß man darüber irgendwas? Oder?
Also es gibt die eine oder andere Studie, je nach Entität scheint es da Unterschiede zu geben, wo eine Persistenz auch mit dem Outcome korreliert. Das heißt, je länger die nachzuweisen sind im peripheren Blut, desto, wie Sie gesagt haben, besser die immunologische Kontrolle des Tumors.
Jetzt hört man ja in der Onkologie vor allen Dingen natürlich über Bözel-Lymphome, die bekämpft werden. Also CD19 sozusagen als Hauptzielscheibe für die KT-Zellen. Ist schon irgendwas anderes in Entwicklung oder begrenzt sich das im Moment auf CD19?
Es gibt mittlerweile auch KT-Zellen, die gegen andere Antigene zugelassen sind. Also es geht auch Richtung CD38, BCMA, also in dem ganzen Myelombereich auch B-Zell-Neoplasie. Ja. Und natürlich gibt es eine immense Zahl jetzt an Studien, die unterschiedliche Antigene untersucht, auch an anderen Entitäten. Und die, sagen wir mal, Königsdisziplin verbleibt aktuell der solide Tumor. Da müssen wir noch viel tun, um befriedigende Ergebnisse erreichen zu können.
Also darauf wollte ich raus, so solide Tumoren ist noch nicht so am Horizont, ist schon am Horizont, aber zumindest noch nichts greifbar.
Genau, da tun wir uns tatsächlich schwer. Man muss gewährleisten, dass die KT-Zelle rechtzeitig zum Antigen kommt, also zum Tumor kommt. Wir haben das Stroma, das den Tumor abschirmt. Das heißt, wir laufen immer wieder Gefahr, dass die KT-Zelle, bevor sie überhaupt ihr Ziel erreicht hat, schon sich erschöpft hat, weil sie keinen Antigenstimulus erfährt. Das sind so Dinge, die wir jetzt versuchen anzugehen.
Aber das Potenzial ist natürlich schon riesig, wenn man das hört. Trotzdem gibt es ja immer die Kehrseite der Medaille und da würde ich natürlich auch gerne mal fragen. Das ist ja nicht ganz risikolos, diese Therapie, ne?
Ja, es gibt Nebenwirkungen. Wir haben jetzt zum einen das Risiko der zweiten Neoplasie ja angesprochen eben. Ja. Und dann gibt es die Nebenwirkungen, die sehr prominent waren nach den Studien. Und das waren zum einen das Zytokin-Freisetzungssyndrom und die Neurotoxizität. Das Zytokin-Freisetzungssyndrom resultiert aus einer Aktivierung der T-Zelle, die dann als Antwort die KT-Zelle viele Botenstoffe freisetzt, die dann wiederum das myeloide Compartment erwecken. Also es ist nicht die KT-Zelle direkt, die die Nebenwirkungen macht, sondern es sind die myeloiden Zellen, Makrophagen, Monozyten, die als Antwort auf die KT-Zellaktivierung große Mengen von Interleukin-6 freisetzen und dann dem Körper im Endeffekt vorgaukeln halt eine Sepsis mit den entsprechenden Symptomen, die man dann gegebenenfalls intensiv medizinisch angehen muss.
Ja.
Die Neurotoxizität ist etwas weniger gut verstanden. Was man feststellt, ist, dass es zu einer Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke kommt. Viele proinflammatorische Zytokine, diese passieren. Und viele Patienten und Patienten eine Symptomatik haben, die einer frontalen Enzephalitis ähnelt. Ist auch in der Ausprägung sehr unterschiedlich. Also man kann Patienten, Patientinnen haben, die etwas in sich gekehrt wirken, beziehungsweise reicht das bis zum Koma. Und alles an verschiedenen Zwischenstufen, die man sich vorstellen kann. Das heißt, da ist natürlich etwas mehr auch diagnostisches Geschick gefordert. Was sich sehr bewährt hat, ist, dass man die Schriftprobe täglich untersucht. Ja. Und das machen die Patienten, Patienten, solange sie auf Station sind. Das hat sich als sehr sensitives Mittel bisher bewährt.
Wann habe ich das denn zu erwarten? Also wann treten diese Nebenwirkungen auf?
Das Zytokin-Freisetzungssyndrom eigentlich in der ersten Woche. Und je früher meist, desto stärker ausgeprägt. Deswegen sind in der Regel die Patienten und Patienten in der ersten Woche hospitalisiert. Die Neurotoxizität ist da etwas komplexer. Die kann in der Regel bis zu 2 Monate nach KT-Zell-Applikation auftreten. Natürlich wollen wir unsere Patienten und Patienten nicht so lange in der Klinik behalten. Das heißt, was wir dann machen, ist ihnen eine 4-wöchige Krampfprophylaxe mitzugeben ambulant. Sie darauf hinzuweisen, dass Autofahren verboten ist, beziehungsweise das Bedienen, wie es so schön heißt, schwerer, gefährlicher Maschinen. Und das ganze Umfeld natürlich sensibilisieren, dass bei geringsten Verdacht oder Auffälligkeiten wir kontaktiert werden müssen.
Wie lange bleiben die dann stationär? Also das ist ja wahrscheinlich schon sehr, sehr wichtig, dass die erstmal stationär in der Überwachung sind.
Also mindestens eine Woche nach der KT-Zell-Applikation. Ja. Wenn dann keine Nebenwirkung aufgetreten ist, dann können wir über die Entlassung sprechen.
Und wie sieht dann das Monitoring aus? Also Schriftprobe habe ich jetzt schon gehört, aber gibt es sonst noch irgendwie spezifische Anweisungen, die dann zu erfolgen sind, um diese Nebenwirkungen auszuschließen?
Stationär natürlich die Vitalparameter. Das wird in jeder Schicht mindestens einmal gemessen. Einfach für das Zytokin-Freisetzungssyndrom, Fieber, Blutdruck, Herzfrequenz, diese einfachen Dinge. Die Neurotoxizität umfasst die Schriftprobe, aber auch andere Tests, die höhere Hirnfunktionen abfragen, wie Benennen von Dingen, Erinnerungen etc. Und wenn die Patienten oder Patientinnen dann entlassen werden, dann ist es zunächst natürlich so, dass wir die Patienten und ihr Umfeld aufklären diesbezüglich. Und wir die Patienten und Patienten mindestens 1 bis 2 Mal die Woche die ersten 4 Wochen ambulant bei uns betreuen.
Also schon eine sehr intensive, auch multidisziplinäre Betreuung, die die Patienten dann haben. Gibt es denn irgendwelche Risikofaktoren, wo man sagt, da ist es besonders häufig, dass diese Nebenwirkungen auftreten?
Ein sehr wichtiger Risikofaktor ist die Tumorlast. Je mehr Tumor ich habe, also je mehr Antigen ich habe, desto mehr Nebenwirkungen kann ich erwarten. Ein anderer wichtiger Risikofaktor, der aber mit der Tumorlast natürlich korreliert, ist generell das inflammatorische Milieu, in das ich die Zellen hineingebe. Also wie ist das CRP, wie ist das Ferritin, wenn das alles schon vorab erhöht ist, dann habe ich ein erhöhtes Risiko. Alter, je älter, desto mehr Risiko und vorhandene Schäden oder Vorerkrankungen des zentralen Nervensystems.
die dann praktisch die Schwelle reduzieren, dass man eine Neurotoxizität aufweist.
Ja, da wird sich natürlich die Frage anschließen, so ist ja wahrscheinlich nicht jeder für die Therapie unbedingt geeignet. Gibt es da irgendwelche Screening-Parameter, wo man sagt, also das geht gar nicht oder beziehungsweise das ist der ideale Patient jetzt vom Alter oder auch von der Konstitution her?
Also ideal jung und gesund, aber jung, das sind gesund, ja unsere Patienten ja, ja in der Regel sind nicht.
Sie ja nicht, genau.
Also wir haben, es gibt keine feste Richtgröße. Ja? Also die wird auch von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt, diese Situation. Was ich jetzt persönlich und für unser Institut als Maßgabe habe, ist, dass jeder Patient oder Patientin eine KT-Zelle erhalten kann, soweit er körperlich in der Lage ist, einen Intensivaufenthalt zu bewältigen und auch natürlich dazu bereit ist.
Ja.
Das ist für mich die Grenze. Es gibt kein kalendarisches Alter, es gibt eine biologische Funktionalität, die wir voraussetzen und eine gewisse biologische Reserve, die wir erwarten, dass, wenn ein Patient oder eine Patientin eine schwere Nebenwirkung zeigt, dass er wirklich auch auf Intensivstation gehen kann und mit einer realistischen Chance auf Intensivstation geht, auch wieder zurückzukommen. Mhm. Und das ist für uns die Maßgabe intern, wann wir eine KT-Zelltherapie durchführen und wann nicht.
Gut, aber natürlich bei onkologischen Erkrankungen hält sich ja meistens da Nutzen-Risiko auch doch ganz gut die Waage. Jetzt hatten wir also neben diesen spezifischen Nebenwirkungen auch schon über die sekundären Malignome gesprochen. Wie sieht es mit Infektneigung aus? Weil da hatte ich auch irgendwie gehört, dass natürlich diese Persistenz der Zellen und CD19, was ja auf auch normalen B-Zellen sitzt, sicher ein Problem sein kann. Ist das so?
Ein sehr guter Punkt. Also das mit dem CD19, was Sie jetzt angesprochen haben, den B-Zellen, war, sagen wir, schon vorher antizipiert. Mhm. Also man kennt das ja auch aus anderen B-Zell-depletierenden Therapien, die antikörperbasiert sind. Das heißt, wir sehen eine B-Zell-Depletion, die auch länger sein kann bei Patienten mit onkologischen Erkrankungen, Jahre andauern kann. Das nehmen wir in Kauf, weil wir natürlich, klar, wie alle wissen, natürlich die Antikörper substituieren können. Das heißt, wir gucken uns das an und in dem Bereich 5 Gramm pro Deziliter überlegen wir, ist eine Substitution notwendig, ja oder nein. Wenn der Patient oder die Patientin natürlich rezidivierende Infekte, vor allem der oberen Atemwege, zeigt, sind wir da sehr viel großzügiger, machen das auch ein bisschen von der Klinik abhängig. Und dann, wenn wir einen Abfall sehen, der unter diesem Richtwert für uns liegt, dann fangen wir auch an zu substituieren einmal im Monat, bis eine intrinsische B-Zell-Aktivität wieder stattgefunden hat. Das andere, was unterschätzt wurde, weil einfach die Erfahrungswerte nicht vorlagen, war die langanhaltende Zytotoxizität. Mhm. Das ist etwas, was erst im Nachhinein mehr prominent geworden ist. Und das ist etwas, was wir uns auch nicht richtig erklären können. Das heißt, die Patienten und Patientinnen können im Anschluss an diese Lymphodepletion einfach zytopen bleiben. Ja? Also am Anfang ist das durch die Lymphodepletion verursacht, danach nicht mehr. Also danach hat es mit der Therapie zu tun, ist das therapieassoziiert. Oder sie können so einen sekundären Abfall ihrer Blutproduktion aufweisen. Mhm. Das hat sicherlich was mit dem inflammatorischen Milieu im Knochenmark zu tun und auch mit der T-Zell-Aktivierung, weil wir Ähnliches auch bei bispezifischen Antikörpern feststellen, die ebenfalls zu einer T-Zell-Aktivierung führen. Das kann sehr hartnäckig sein und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu behandeln. Man kann antiinflammatorisch versuchen zu behandeln mit Steroiden, man kann Medikamente nehmen, die wir eigentlich nehmen, wenn wir Zytopenien haben im Bereich der Plättchenbildung, also sogenannte Thrombopoetin-Rezeptor-Agonisten. Oder idealerweise hat man noch Stammzellen aus einer vorangegangenen Therapie bei diesen Krebspatienten, Patientinnen und kann die als Boost verabreichen. Und dann geht es eigentlich relativ schnell, nach 1,5 Wochen spätestens sind die Zellen dann wieder da. Mhm. Aber das ist natürlich nicht für jeden verfügbar und das ist ein nicht zu unterschätzendes Problem, weil natürlich dann auch sekundäre Infekte ein Thema sein können.
Auf der anderen Seite, jetzt wo Sie das schön erläutert haben, auch mit dem Potenzial und auch mit den Nebenwirkungen, ist natürlich klar, warum die Immunologen da ein Auge drauf geworfen haben jetzt auf die KT-Zellen. Und Sie waren ja auch einer der Pioniere, die mit involviert waren beim ersten deutschen Fall in Erlangen, glaube ich, war das eine Lupus-Patientin. Ist das ein sinnvolles Target für so eine Therapie, die Autoimmunität?
Ja, also der erste deutsche Fall war übrigens auch der erste weltweite Fall.
Auch
ja, da waren wir tatsächlich sehr weit vorne.
Ist ja auch super publiziert worden damals, genau.
Ja, also das ist, wie sich herausgestellt hat, ein sehr sinnvolles Konzept. Ja. Damals war es natürlich die erste Patientin und ein Heilversuch im Rahmen einer klinisch ausweglosen Situation. Das heißt, für diese Patientin gab es nicht viele andere therapeutische Möglichkeiten, sodass wir uns dafür entschieden haben, unter der Annahme, dass eine tiefe B-Zell-Depletion zumindest zeitweise für eine Symptomlinderung sorgen kann.
Aber ich glaube, das war jetzt auch nicht so ganz angstfrei, so einen Fall dann zu behandeln, ne? Auch als Erster, weil Onkologie ist ja immer noch vielleicht eine andere Abwägung als bei Immunität. Also was hatten Sie für Sorgen, als Sie das begonnen haben?
Stimmt sehr. Wir hatten natürlich Sorgen, die waren, das ist auch richtig so, wir sind da mit sehr viel Respekt an die Sache herangegangen. Zunächst mal haben wir die Patientin und die Angehörigen entsprechend aufgeklärt, aber da war auch sehr stark der Wille der Patientin, dass wir wirklich diese Therapie durchführen, nachdem wir erklärt haben, was wir vorhaben. Und die Sorge war, das, was ich Ihnen auch vorhin beschrieben habe, dass wir in ein hochentzündliches Milieu jetzt diese Therapie hineingeben, ja, und das hochentzündliche Milieu als Risikofaktor für Nebenwirkungen. Plus kann man ja nicht ausschließen. Klar, so eine autoantikörpergetriebene Erkrankung. Aber die T-Zell-Komponente ist ja auch noch da, als Helfer zum Beispiel.
Ja.
Man kann A nicht ausschließen, dass man einen autoreaktiven T-Zell-Klon zu einem CAR macht und damit die Erkrankung noch voranschreiten lässt. Beziehungsweise ein Produkt verabreicht, das reich an T-Helferzellen ist, was es doch war, die, falls sie es nicht schaffen, die richtigen B-Zellen wegzubekommen, die B-Zellen noch weiter anfeuern, Antikörper zu produzieren.
Also gar nicht mal so ungefährlich eigentlich der Versuch. Aber es hat ja super gut geklappt, ne? Und war ja auch dann der Auftakt für weitere Erkrankungen, die mit dazugekommen sind. Ich glaube, in Erlangen, wahrscheinlich bei Ihnen auch, sind ja schon doch einige Lupuspatienten jetzt behandelt worden, ne?
Also das ist sehr gut gelaufen und die Patientin ist jetzt mittlerweile über 1000 Tage krankheits- und therapiefrei. Also für sie hat sich sehr gelohnt und der geht sehr gut. Es sind mittlerweile in Erlangen einige Erkrankungen aus dem rheumatologischen Spektrum behandelt worden, Myositiden, Lupus, wie Sie gesagt haben, und Sclerodermin. Das ist jetzt auch in Form von Studien, wird das jetzt verfolgt. Mhm. Wir in Magdeburg haben uns tatsächlich jetzt in Zusammenarbeit mit Herrn Professor Aydin Hagikia, bekannten Neurologen, auf neuroimmunologische Erkrankungen als neues Feld der KT-Zelltherapie jetzt fokussiert.
Sehen Sie denn da einen gewissen Unterschied? Würden Sie sagen, das ist unter Umständen das etwas harmlosere Feld als die Onkologie, weil ja die, ich sag mal, Zellzerstörungslast nicht so groß ist? Oder ist es eher, wie Sie jetzt eben auch schon Ihre Sorgen da bei der Erlanger Patientin geäußert haben, vielleicht sogar ein Milieu, wo es eben auch mal in die Hose gehen könnte, theoretisch?
Also bisher muss man wirklich festhalten, dass die Therapie sich nebenwirkungsärmer gestaltet als bei den Krebspatienten und Patientinnen. Aber dazu muss man natürlich einschränkend sagen, die Zahlen sind viel geringer. Also wir können sich zurückblicken auf einen Fundus von über 20.000 Patienten, die behandelt wurden, wie wir es von der Krebstherapie mittlerweile haben weltweit. Und es sind keine Studien. Das waren jetzt Heilversuche und Case Series von Heilversuchen, die publiziert worden sind, die natürlich ein sehr günstiges Nebenwirkungsprofil aufzeigen, das ich aber bestätigen muss in den Studien. Ja. Und sicher spielt das, was Sie gesagt haben, eine Rolle, dass die Tumorlasten, in dem Fall die Antigenlast, nicht die Tumorlast, das ist der falsche Begriff, geringer ist. Das sind ja mehrere Lockstufen dazwischen. Und was gegebenenfalls auch eine Rolle spielt, aber das ist jetzt Gegenstand aktueller Forschung, ist, dass natürlich das Immunsystem einer konstanten Inflammation ausgesetzt ist, einer Autoimmunerkrankung. Und wir wissen natürlich nicht, was die ganzen Komponenten des Immunsystems als Kompensation dieser Langzeitinflammation und auch der Langzeitbehandlung mit Steroiden jetzt an ihren Mechanismen umgestellt haben. Wird das wirklich so sein, dass das Myeloid-Compartment so stark aktiviert wird oder nicht? Das sind so Dinge, die wir jetzt erstmal explorieren.
Also es wird sicherlich spannend sein, da die Studien abzuwarten. Ich möchte Ihnen noch so als letzte Frage natürlich stellen, wo sehen Sie, wo die Reise hingeht? Also ist da noch eine Weiterentwicklung? Weil man muss ja sagen, natürlich jetzt diese KT-Zelle gegen CD19 ist ja auch eine ziemliche Keule irgendwo, sehr unselektiv. Mhm. Also gibt es da aus Ihrer Sicht noch eine Perspektive, wo Sie sagen würden, da geht die Reise hin demnächst?
Also es ist sehr spannend und Sie haben recht, das ist jetzt, sagen wir mal, eine relativ krude Methode, dieses Krankheitsspektrum zu behandeln. Es gibt ja die Möglichkeiten, gezielt diese autoantigen produzierenden B-Zellen zu eliminieren. Aber ich bin tatsächlich persönlich noch nicht sicher, ob der elegantere Weg aktuell der bessere Weg ist. Mhm. Weil es gibt ja so viele offene Fragen im Bereich der Autoimmunologie. Sind wir uns sicher, dass wir wissen, welcher Autoantikörper wirklich der relevante ist? Mhm. Ist das nicht nur ein Ausdruck, ein Surrogat für die Autoimmunerkrankung? Das beste Beispiel, finde ich, ist da die Myasthenie. Mhm. Ich bin groß geworden als Nicht-Neurologe mit Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper, macht die Erkrankung, Und da habe ich gedacht, wenn der weg ist, dann ist die Erkrankung auch weg. Jetzt lerne ich von den Neurologen, nein, das korreliert gar nicht mit der Krankheitsaktivität. Das hilft uns bei der Diagnosestellung und sehe Patienten und Patienten, die immer noch Antikörper haben, aber 100% Remission erreichen. Das heißt, wir müssen da etwas mehr verstehen. Ist das wirklich eine Autoantikörper vermittelte Erkrankung, die wir behandeln? Ist das eine B-Zell vermittelte Erkrankung, die wir behandeln? Ist es dazu wichtig, dass wir eine bestimmte B-Zell-Population eliminieren, wo es egal ist, ob es jetzt die spezifische ist, die Autoantikörper produziert? Also das sind so viele spannende offene Fragen und wenn wir die geklärt haben, können wir noch besser unsere Patienten und Patienten
behandeln. Ja, und dann lade ich Sie auch auf jeden Fall wieder zum Podcast ein. Herr Mugakakos, herzlichen Dank für diese Einblicke in dieses wahnsinnig spannende Feld, was ja wahrscheinlich epochal ist im Moment in der Medizin. Das war wirklich total interessant. Danke, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.